Denkwerkstatt. War Eva die erste Frau? Und was ist mit Lilith? Frage und Antwort aus Susannes Gespräch mit Chatty. Sachlich, nüchtern, aber offen für Mystik. Frage: In der Bibel ist Eva die erste Frau. Gleichzeitig gibt es die Figur Lilith. Wie verhalten sich diese beiden Geschichten zueinander? Erstens, was die Bibel selbst erzählt, Eva. In der hebräischen Bibel, Tanach, christlich Altes Testament, ist Eva die erste Frau. Die Erzählung in Genesis 2 bis 3 ist bekannt. Gott formt Adam aus Erde. Adam ist zunächst allein. Gott schafft Eva aus seiner Rippe oder Seite als Gegenüber und Partnerin. Die beiden leben im Garten Eden, essen vom Baum der Erkenntnis, werden wie Gott wissend und werden aus dem Garten vertrieben. In dieser biblischen Grundversion gibt es keine Lilith. Der Text kennt nur Adam und Eva. Und Eva ist eindeutig die erste Frau im Rahmen dieser Erzählung. Zweitens, woher kommt dann Lilith? Die Gestalt Lilith taucht nicht als erste Frau in Genesis auf, sondern in späteren jüdischen Traditionen und Auslegungen. Jesaja 34,14 erwähnt eine rätselhafte Gestalt namens Lilith. Dort eher als Wüsten- oder Nachtdämon. In der rabbinischen Literatur und in der mittelalterlichen Schrift Alphabet des Ben Sira wird Lilith zu einer Fraufigur ausgestaltet. Dort heißt es, sie sei vor Eva aus demselben Erdstoff wie Adam erschaffen worden. Weil sie auf Gleichberechtigung bestand, wir sind aus derselben Erde, ich bin dir nicht untergeordnet, verließ sie Adam und den Garten. Lilith wird später zu einem Symbol für weibliche Eigenständigkeit, für das, was nicht in patriarchale Ordnungen passt, aber auch in alten Texten als Dämonisierung weiblicher Sexualität. Drittens, zwei narrative Ebenen, nicht richtig gegen falsch. Wichtig ist die Unterscheidung. Biblischer Kanon, nur Eva als erste Frau. Jüdische Mythologie, / Midrasch. Lilith als ergänzende, deutende, kritische Figur. Das heißt, wer streng bibeltreu nach Text geht, hat nur die Geschichte von Adam und Eva. Wer die religiöse Tradition als lebendigen Diskurs sieht, begegnet Lilith als später Verarbeitung von Macht, Geschlecht und Freiheit. Viertens, was diese beiden Figuren über das Frauenbild verraten. 4.1 Eva, Gehorsam, Fall, Schuld, Rettung. In vielen Jahrhunderten wurde Eva benutzt, um bestimmte Bilder zu stützen. Eva als die, die verführt und schuld ist. Die Frau als jene, die den Mann zum Fall bringt. Begründung für Unterordnung. Die Frau zuerst verführt. Das ist weniger eine Aussage des Textes selbst, sondern ein Produkt der Patriarchatslesart, die man über die Bibel gelegt hat. 4.2 Lilith, Gleichwertigkeit, Ungehorsam, Dämonisierung. Lilith erzählt, was passiert, wenn eine Frau sagt, ich bin dir nicht untergeordnet. Wir sind gleich erschaffen. Die patriarchale Antwort darauf lautet in den alten Texten: Sie wird zur Dämonin erklärt. Sie wird mit Kindergefährdung, Sexualität, Nachtwesen verbunden. In moderner Lesart kann man sagen, Eva wurde zur braven, tragischen Frau im System, Lilith zur verbannten, dämonisierten, unangepassten. Fünfte, moderne Deutung. Was bleibt, wenn wir es nicht wörtlich lesen? Wenn man die Geschichten nicht historisch, sondern symbolisch nimmt, könnte man sagen, Eva steht für den Versuch, in einem vorgegebenen System zu funktionieren und an der Mischung aus Gehorsam und eigenem Begehren zu zerbrechen. Lilith steht für den Versuch, das System zu verlassen, mit dem Preis der Ausgrenzung und Dämonisierung. Für eine mystische, freie Sicht auf Gott und Mensch muss keine von beiden Recht haben. Sie belichten zwei Seiten desselben Konflikts. Wie lebt man als Frau oder als Mensch in einer Ordnung, die nicht von einem selbst gemacht ist? Und was passiert, wenn man Nein sagt? Sechste Kurzantwort für die Denkwerkstatt. War Eva die erste Frau? Im biblischen Grundtext ja. In der jüdischen Mythologie nein. Da steht Lilith davor. Ist eine der beiden Geschichten wahrer? Historisch lässt sich keine der beiden Erzählungen belegen. Symbolisch erzählen beide von der Spannung zwischen Anpassung und Freiheit, Gehorsam und Eigenständigkeit und davon, wie sehr sich ein patriarchales System vor weiblicher Eigenmacht fürchtet.
Denkwerkstatt. Seit wann gibt es Homo sapiens und wo? Eine nüchterne Antwort auf die Frage, wo ist der erste Mensch wirklich belegt? Frage: Seit wann gibt es die Gattung Mensch und wo taucht der erste nachweisbare Homo sapiens auf? Gibt es dafür eine klare Quelle? Erstens, was meint Homo sapiens überhaupt? Wenn wir von Homo sapiens sprechen, meinen wir nicht irgendeinen Menschenaffen, sondern den anatomisch modernen Menschen, also Schädel- und Körperbau wie wir, Hinweise auf Sprache, Symbolik, Werkzeugkultur, genetisch direkt unsere Art. Zweitens, wo die ältesten Fossilien gefunden wurden. Die aktuelle Paläoanthropologie ist sich in einem Punkt sehr einig. Die Wiege des modernen Menschen liegt in Afrika. 2.1. Omo Kibish, Äthiopien, circa 233.000 Jahre. Fundort: Omo Kibish Region in Äthiopien. Fund Omo 1 wird als anatomisch moderner Homo sapiens gewertet. Neue Datierung, circa 233.000 Jahre alt. Das ist der derzeit älteste sicher datierte Fund eines modernen Menschen. 2.2. Herto, Äthiopien, circa 160.000 Jahre. Fundort: Herto Bouri, Äthiopien. Homo sapiens idaltu, eine frühe Unterform des modernen Menschen. Alter: circa 160.000 Jahre. 2.3. Jebel Irhoud, Marokko, circa 315.000 Jahre. Fundort: Jebel Irhoud, Marokko. Alter:
circa 315.000 Jahre. Die Fossilien zeigen eine Mischung aus alten und modernen Merkmalen. Man spricht hier von einer frühen Vorform des Homo sapiens. Also, der Weg zum modernen Menschen beginnt früher und ist räumlich über ganz Afrika verteilt. Drittens, Genetik und Fossilien sagen dasselbe. Die Fossilienfunde passen zur genetischen Spur. In Afrika findet man die größte genetische Vielfalt bei Menschen. Alle heutigen Menschen lassen sich auf afrikanische Populationen zurückführen. Die Wanderung aus Afrika, out of Africa, begann etwa vor 60.000 bis 70.000 Jahren. Das heißt, egal ob du heute in Europa, Asien, Amerika oder Australien lebst, deine tiefsten Wurzeln liegen in Afrika. Viertens. Was heißt das für das Bild vom ersten Menschen? Die Frage, wer war der erste Mensch, klingt so, als hätte es einen Moment gegeben. Gestern noch Tier, heute Mensch. So war es nicht. Stattdessen, über viele hunderttausend Jahre verändern sich Schädel, Gehirn, Verhalten. Je näher wir der Gegenwart kommen, desto moderner wird der Befund. Es gibt keine harte Grenze, sondern einen evolutionären Übergang. Fünfte. Kurzantwort für die Denkwerkstatt. Seit wann gibt es Homo sapiens? Frühformen, circa 300.000 plus Jahre. Zum Beispiel Jebel Irhoud, Marokko. Anatomisch moderne Menschen, mindestens circa 230.000 Jahre. Homo Kibisch, Äthiopien. Wo taucht der moderne Mensch zuerst nachweislich auf? In Afrika, mit besonders wichtigen Funden in Ostafrika, Äthiopien und Nordafrika, Marokko. Und die theologische Pointe? Egal, welche Schöpfungsgeschichte du erzählst, die Knochen im Boden sagen, dass die Geschichte des Menschen tief in Afrika begonnen hat. Lange bevor jemand die Begriffe Adam oder Eva erfunden hat.
Denkwerkstatt. Seit wann erzählen Menschen Schöpfungsgeschichten? Die Suche nach dem Punkt, an dem aus nackter Evolution erzählte Schöpfung wird. Frage. Wann wurde zum ersten Mal, in welcher Kultur auch immer, eine Schöpfungsgeschichte erzählt? Also, ab wann haben Menschen begonnen, die Entstehung der Welt und des Menschen mythisch zu deuten? Erste wichtige Unterscheidung: Weltalter versus Textalter. Die Erde existiert seit ca. 4,6 Milliarden Jahren. Leben seit rund 3,5 Milliarden Jahren. Homo sapiens seit rund 200 bis 300.000 Jahren. Schöpfungsgeschichten sind viel jünger. Sie tauchen erst auf, wenn Menschen, Sprache, Schrift, komplexe Religionen entwickelt haben. Die ältesten schriftlich überlieferten Texte sind nur wenige tausend Jahre alt. Zweitens, die frühesten bekannten Schöpfungstexte 2.1, Mesopotamien, Sumer, Babylon. Enuma Elish, babylonisches Schöpfungsepos, ca. 12. bis 18. Jahrhundert vor Christus. Welt entsteht aus dem Kampf der Götter, aus dem Chaos, aus Urwasser. Der Mensch wird geschaffen, um den Göttern zu dienen. Arbeit, Opfer. Mesopotamien ist eines der ältesten Zentren, in denen Schöpfungsgeschichten schriftlich fassbar werden. 2.2. Altägypten. Verschiedene Schöpfungsmythen. Heliopolis, Memphis, Hermopolis. Grundmotiv,
Urwasser, Urhügel, erster Gott, der durch Wort, Atem, Herz die Welt hervorbringt. Texte, Pyramidentexte, Sargtexte, Totenbuch, circa 24. bis 16. Jahrhundert vor Christus und später. 2.3. Indien, Veda. Frühe vedische Hymnen, Rigveda, circa 1500 bis 1200 vor Christus. Es gibt Schöpfungslieder, in denen nicht einmal klar ist, ob Gott selbst weiß, wie alles entstand. Sehr philosophische, offene Art, über Ursprung nachzudenken. 2.4. Frühgriechische Philosophie und Mythologie. Hesiods Theogonie, circa 700 vor Christus. Entstehung der Götter und der Welt. Orphische Mythen, später platonische und stoische Weltentwürfe. 2.5. Die biblische Schöpfungsgeschichte. Genesis 1 bis 2 entsteht in der Form, wie wir sie kennen, ungefähr zwischen 7. und 4. Jahrhundert vor Christus. Sie trägt Spuren von Exilserfahrungen, Kontakt mit Babylon, innerjüdischen Debatten. Sie ist nicht der älteste Text, aber einer der einflussreichsten im Westen. Drittens, gibt es eine erste Schöpfungsgeschichte? Streng wissenschaftlich müssen wir sagen, es wird viel früher mündliche Mythen gegeben haben, die nie schriftlich fixiert wurden. Wir haben nur die Texte, die Zufall, Klima und Geschichte überleben ließen. Darum kann niemand seriös sagen, die allererste Schöpfungsgeschichte ist X. Wir können nur sagen, die ältesten schriftlich belegten Mythen kommen aus Mesopotamien, Ägypten, Indien. Die biblische Genesis ist Teil eines viel größeren Gesprächs der alten Kulturen über Ursprung. Viertens, was erzählt die Tatsache, dass Schöpfungsgeschichten so spät sind? Die Menschheit hat hunderttausende Jahre als Jäger und Sammler gelebt, ohne dass wir Schöpfungstexte von ihnen haben. Schöpfungsgeschichten entstehen mit Sesshaftigkeit, Stadtstaaten, Priestertum, Schrift, politischer Ordnung. Man könnte sagen, je organisierter eine Kultur, desto stärker das Bedürfnis, die Ordnung kosmisch zu begründen. Fünfte, Kurzantwort für die Denkwerkstatt. Seit wann erzählen Menschen Schöpfungsgeschichten? Mündlich, wahrscheinlich schon seit zehntausenden Jahren. Schriftlich fassbar werden sie vor allem ab ca. 2000 bis 1500 vor Christus in Mesopotamien, Ägypten und Indien. Ist die biblische Schöpfungsgeschichte die älteste? Nein. Sie steht in einer langen Reihe anderer Mythen und ist selbst ein später, hochkonzentrierter Beitrag zu der Frage, wie zum Teufel erzählen wir uns, dass es uns gibt?
Denkwerkstatt. In welchen Religionen steht der Mann über der Frau? Patriarchale Religionstexte, gelebte Praxis und die Frage, wo das Göttliche wirklich gleich leuchtet. Frage: In welcher Religion steht der Mann über der Frau? Deine Ausgangsfrage: In welcher Religion steht der Mann über der Frau? Antworten darauf sind immer heikel, weil sich Text, Tradition und heutige Praxis stark unterscheiden. Hier eine nüchterne Zusammenfassung. Erste wichtige Vorbemerkung: Die meisten großen Religionen sind in patriarchalen Gesellschaften entstanden. Das heißt, Männer hatten Macht, schrieben Texte,
deuteten Gesetze. Die Religion spiegelt das, manchmal verstärkt, manchmal abgeschwächt. Zweitens, Religion mit historisch klarer männlicher Vorrangstellung. 2.1, Judentum, vor allem orthodoxe Strömungen. Religiöse Ämter, Torah Shebet, öffentliche Liturgie, traditionell männlich dominiert. Männer und Frauen sitzen in orthodoxen Synagogen getrennt. Das jüdische Religionsrecht, Halacha, unterscheidet klar zwischen den Rollen. 2.2. Christentum. Historisch durchgängig patriarchale Strukturen. Bischofs- und Priesterämter Männern vorbehalten. Römisch-katholische Kirche. Priesteramt bis heute ausschließlich männlich. Frauen theologisch und sakramental nicht gleichgestellt. Orthodoxe Kirchen, ähnlich, teilweise noch stärker hierarchisch geprägt. Evangelische Kirchen, heute vielerorts gleichberechtigt, Pfarrerinnen, Bischöfinnen, aber aus einem patriarchalen Erbe kommend. 2.3. Islam, konservative und Mehrheitspraxis. Männer leiten in der Regel das Gebet in der Moschee, Frauen häufig räumlich getrennt. Erbrecht und Familienrecht, Scheidung, Zeugenschaft sind in vielen Ländern zugunsten der Männer gestaltet. Es gibt liberale und feministische Bewegungen im Islam, aber sie sind nicht mehrheitsprägend. 2.4. Hinduismus. Konservative Ausprägungen. Familienstrukturen oft patriarchal. Männer als Hausvorstände und Ritualleiter. Gleichzeitig starke weibliche Gottheiten, Devi, Shakti, die eine spirituelle Gegenkraft bilden. 2.5. Buddhismus. Klassische Formen. Im frühen Buddhismus hatten Mönche klar höhere Stellung als Nonnen. In einigen Traditionen ist die Ordination von Frauen bis heute eingeschränkt oder umstritten. Drittens, Religionen und Bewegungen mit weniger oder keiner Überordnung. Viele indigene Traditionen. Rollen oft komplementär, nicht strikt hierarchisch. Es gibt matrilineare Gesellschaften, Abstammung über die Mutter und starke Frauenfiguren als Schamaninnen, Heilerinnen, Älteste. Afrodiasporische Religionen, zum Beispiel Candomblé, Umbanda. Frauen und Männer können hohe Priesterinnen sein. Das Zentrum ist die Beziehung zu den Gottheiten, nicht ein männliches Oberhaupt. Wicca und viele neopagane Bewegungen. Göttin und Gott sind bewusst gleichgestellt. Weibliche Spiritualität wird explizit rehabilitiert. Viertens, Fazit. Patriarchat ist kein Gottesgesetz. Dass der Mann über der Frau steht, ist kein universales religiöses Gesetz, sondern historisch gewachsene Kultur. Viele religiöse Traditionen werden heute von innen heraus verändert, durch Frauen, Männer und queere Menschen, die nicht mehr bereit sind, alte Machtverhältnisse als heilig zu akzeptieren. Die entscheidende mystische Frage dazu wäre nicht, welche Religion ordnet die Frau unter, sondern wo erkennen wir, dass das Göttliche in allen gleich hell leuchtet, unabhängig von Geschlecht, Rolle und Körper. Denkwerkstatt. Religion, Schöpfung, Macht und der Wert des Lebens. Drei verknüpfte Fragen. Schöpfungsgötter, männliche Dominanz und die geistige Bedeutung von Tieren und Pflanzen. Fragen 1. In welchen Religionen wird geglaubt, dass ein Gott den Menschen erschaffen hat? 2. In welchen Religionen steht der Mann über der Frau? 3. Gibt es Religionen, die Tiere und Pflanzen als ähnlich intelligent oder geistig bedeutsam wie Menschen ansehen? 1. Religionen mit Schöpfungsgott. In sehr vielen Religionen gibt es Figuren, die die Welt schaffen, die Ordnung einsetzen, den Menschen hervorbringen. 1.1. Klassische Beispiele: Judentum, Christentum, Islam. Ein einziger Gott, der Himmel und Erde und den Menschen erschafft. Hinduismus, ägyptische, griechische, mesopotamische Religionen, viele indigene Religionen. Man kann sagen, die Vorstellung eines Schöpfungsgottes ist weltweit extrem verbreitet. 2. Wo steht der Mann über der Frau? In der Praxis war und ist ein großer Teil der religiösen Systeme patriarchal organisiert. Das hat weniger mit Gott zu tun als mit ökonomischen Strukturen, Grundbesitz, Erbrecht, Kriegsführung, Männer als Kämpfer, Kontrolle über Sexualität und Nachkommen. 2.1. Beispiele für patriarchale Religionspraxis: Judentum, Christentum, katholisch, Priester- und Bischofsamt, Männern vorbehalten. Viele Freikirchen, männliches Haupt, Frau untergeordnet. Evangelisch, in vielen Regionen inzwischen Gleichstellung in Ämtern, aber alte Muster wirken nach. Islam, orthodoxe Traditionen, Judaistik, Christentum, Islam. Es wäre unfair zu sagen, die Religion an sich sei patriarchal. Aber historisch wurden fast alle großen Religionen in männlich dominierten Kulturen entwickelt und ausgelegt. 2.2. Gegenbewegung. Feministische Theologie, Göttinnenspiritualität, queere und inklusive Lesarten heiliger Texte. Diese Strömungen holen zurück, was lange unsichtbar gemacht wurde. Göttliches im Weiblichen, im Körperlichen, im Nicht-Hierarchischen. 3. Tiere und Pflanzen. Wer gilt als beseelt? Deine Frage. Gibt es Religionen, die sagen, Tiere und Pflanzen seien ähnlich intelligent oder geistig bedeutsam wie Menschen? 3.1. Hinduismus und Buddhismus. Glaube an Wiedergeburt in verschiedenen Lebensformen. Menschen, Tiere, teilweise auch Pflanzen, sind verschiedene Ausdrucksformen desselben Lebensprinzips. Daraus folgt Mitgefühl auch mit Tieren. Ahimsa, Vegetarismus. 3.2. Indigene Religionen, zum Beispiel Nordamerika, Amazonien. Starke Tendenz zum Animismus. Alles lebt, alles hat Geist. Tiere als Verwandte, Lehrer, Ahnen. Pflanzen als Heilwesen, Verbündete. Mensch ist Teil der Natur, nicht Herrscher über sie. 3.3. Daoismus, Shinto und andere Naturreligionen. Shinto, Japan. Daoismus. Im Gegensatz dazu monotheistische Ausprägung. Judentum, Schrägstrich Christentum, Schrägstrich Islam, betonen oft den Sonderstatus des Menschen, auch wenn es mystische Strömungen gibt, die die ganze Schöpfung als voll Gottes ansehen. Vierte Kurzantwort für die Denkwerkstatt. Schöpfungsgott. Sehr viele Religionen kennen eine oder mehrere schöpferische Mächte. Das ist eher Regel als Ausnahme. Mann über Frau. In der Praxis der großen Religion war und ist der Mann meist formal über der Frau. Durch Ämter, Deutungsmacht, Recht. Das hat mehr mit Geschichte und Macht als mit einem Gott der Männer zu tun. Tiere und Pflanzen als mitintelligent oder geistig bedeutsam? Ja, vor allem in hinduistischen, buddhistischen, indigenen und animistischen Traditionen. Dort ist das Leben als Ganzes heilig und der Mensch nicht automatisch Chef der Schöpfung.
Denkwerkstatt. Welche Religionen sehen Tiere und Pflanzen als intelligent oder beseelt? Von Animismus bis Buddhismus. Wie spirituelle Traditionen die Lebendigkeit der Natur verstehen. Frage. Gibt es eine Religion, die sagt, dass Tiere und Pflanzen ähnlich intelligent sind wie Menschen? Deine Ausgangsfrage? Gibt es eine Religion, die sagt, dass Tiere und Pflanzen ähnlich intelligent sind wie Menschen? Wörtlich, gleich intelligent, sagen nur wenige. Aber viele Religionen sehen Tiere und Pflanzen als beseelt, bewusst, würdevoll und damit nicht als Dinge zweiter Klasse. Erstens, animistische Religion. Unter Animismus versteht man Weltbilder, in denen Natur voller Geistwesen und Personen ist. Klassisch findest du das unter anderem bei indigenen Völkern Nord- und Südamerikas, sibirischen Schamanismen, vielen afrikanischen Traditionen, polynesischen und ozeanischen Religionen. Dort gilt oft, Tiere, Pflanzen, Flüsse, Berge, Steine sind Personen mit Wille, Wissen, Gefühl. Menschen sind nicht Krone der Schöpfung, sondern Teil eines Beziehungsnetzes. Intelligenz ist relational. Der Adler ist weise im Fliegen, der Wolf im Jagen, die Pflanze im Wurzeln und Heilen. Zweiter, Hinduismus. Alle Lebewesen, Menschen, Tiere, teilweise auch Pflanzen, sind Träger einer Atman, eines inneren Prinzips. Sie durchlaufen Reinkarnationszyklen. Man kann als Tier, Mensch oder sogar als Gottheit wiedergeboren werden. Das impliziert, Tiere sind nicht unter den Menschen, sondern in einem anderen Abschnitt derselben großen Bewegung. Dritter, Jainismus. Der Jainismus geht noch radikaler vor. Fast alles Lebendige, inklusive Pflanzen und winzigster Organismen, wird als beseelt verstanden. Die ethische Konsequenz ist Ahimsa, radikale Gewaltlosigkeit. Viele Jains tragen Mundschutz, um keine Insekten einzuatmen, und fegen den Weg vor sich. Hier ist die spirituelle Gleichwertigkeit von Lebewesen am konsequentesten durchdacht. Viertens, Buddhismus. Tiere sind fühlende Wesen mit Leidensfähigkeit und Bewusstsein. Sie können wiedergeboren werden, Karma ansammeln und spirituell wachsen.
Pflanzen werden traditionell weniger klar als beseelt beschrieben. Aber im Mahayana-Buddhismus tauchen Vorstellungen auf, in denen auch Bäume und Landschaften spirituelle Qualitäten tragen. Fünfte: Shinto. Im japanischen Shinto wohnen Kami, göttliche oder geistige Kräfte, in Bäumen, Felsen, Flüssen, Tieren. Diese Wesen sind ehrfurchtswürdig, nicht material. Sie haben ihren eigenen Charakter, ihren eigenen Willen. Sechste: moderne spirituelle Strömungen. New Age, Gaia-Hypothesen. Die Erde wird als lebendiger Organismus gesehen, dessen Teile, Menschen, Tiere, Pflanzen, Ökosysteme, zu einem großen Bewusstsein gehören. Panpsychismus in der Philosophie. Die Idee, dass Bewusstsein oder Erfahrung eine grundlegende Eigenschaft der Materie ist, in allen Teilchen, Feldern, Formen. Siebtes: Fazit. Intelligenz als geteiltes Feld. Während moderne westliche Kultur lange so tat, als sei nur der Mensch wirklich klug, sagen viele Religionen und spirituelle Wege, Bewusstsein ist verteilt. In Tieren, in Pflanzen, in Landschaften, vielleicht sogar im ganzen Kosmos. Ob man das nun Intelligenz, Seele, Spirit, Buddha-Natur oder Kami nennt, die Richtung ist dieselbe. Der Mensch ist nicht allein in seinem Geist. Und wer das ernst nimmt, kann sich nicht mehr als Herrscher über alles fühlen, sondern höchstens als Teil einer großen, lebendigen Gemeinschaft.
Denkwerkstatt. Wie viele glauben an Evolution mit göttlicher Steuerung? Die theistische Evolution als heimlicher Mehrheitsglaube. Frage: Wie viel Prozent aller Menschen glauben, dass es zwar Evolution gibt, diese aber von Gott gelenkt, gestartet oder bewusst gestaltet wurde? Erstens: Was ist theistische Evolution? Das Modell kann man so zusammenfassen. Ja, Arten entstehen und verändern sich. Evolution ist real. Aber Evolution ist kein blindes Zufallsprodukt. Gott hat den Prozess initiiert, begleitet oder auf ein Ziel hingelenkt. Typische Sätze wären: Gott hat die Naturgesetze so gesetzt, dass Evolution möglich wurde. Gott hat uns durch Evolution erschaffen. Zweitens: Wie verbreitet ist diese Sicht weltweit? Sie ist erstaunlich verbreitet. Grobe Weltschätzung: Circa 40-50% der Menschheit glauben an Evolution mit Gott. Das ist, je nach Region, die größte einzelne Gruppe. 2.1. Warum so viele? Weil dieses Modell zwei Bedürfnisse verbindet. Wissenschaftliche Plausibilität. Man akzeptiert Fossilien, DNA, Geologie, Kosmologie. Spirituelle Sicherheit. Das Leben ist trotzdem kein Unfall, sondern gewollt oder getragen. Drittens: regionale Unterschiede. Grob gefühlt: Europa 30-50% theistische Evolution, mehr in katholischen, / gemäßigt protestantischen Ländern. USA: Umfragen zeigen seit Jahren einen relativ stabilen Block von ca. 40-60%, die an von Gott gelenkte Evolution glauben. Lateinamerika: häufig 50-60% oder mehr. Katholischer Hintergrund plus Akzeptanz moderner Wissenschaft.
Afrika. Stark religiös. Viele glauben, dass Gott nicht gegen, sondern durch Natur wirkt. Asien. Mischung. Säkulare Bereiche, China, Japan, eher naturwissenschaftlich. Indien mit starkem theistischem Einschlag. Gott im Prozess. Viertens. Warum ist diese Frage so zentral? Die Frage berührt einen Konflikt, der seit Darwin immer wieder aufbricht. Sind wir Zufallsprodukt oder gewollte Schöpfung? Die streng naturwissenschaftliche Antwort: Zufall plus Gesetzmäßigkeit reichen aus. Die theistische Evolutionsantwort: Der Zufall ist das Werkzeug Gottes und die Gesetzmäßigkeit sein Stil. Fünfte. Kurzantwort für die Denkwerkstatt. Wie viel Prozent der Menschheit glauben an Evolution mit göttlicher Steuerung? Grob 40-50%. Das bedeutet, mehr Menschen glauben an eine göttlich gesteuerte Evolution als an reinen Zufall oder an strengen Kreationismus allein. Zwischen nur Gott und nur Zufall hat sich eine große, leise Mehrheit eingerichtet, die sagt, beides, und zwar gleichzeitig.
Denkwerkstatt. Drei Menschheitsmodelle. Evolution, Gott, Aliens. Wie die Welt sich selbst erklärt. In Prozenten, grob und ehrlich geschätzt. Fragen 1. Wie viel Prozent der Menschheit glauben an Evolution? In einem strengen, naturwissenschaftlichen Sinn. Zweitens. Wie viele glauben, der Mensch stammt vom Affen ab? Drittens. Wie viele glauben, dass Menschen von Außerirdischen auf die Erde gebracht wurden? Erstens. Was heißt Glauben an Evolution? Hier geht es um eine strenge Version. Keine göttliche Intervention, keine außerirdischen Schöpfer, nur Mutation, Selektion, Drift, Umweltfaktoren. Also das, was man in der Biologie unter Evolution versteht, ohne Zusatz. Zweite grobe Verteilung der großen Erklärmodelle. Modell, grobe Schätzung weltweit, Kurzbeschreibung. Reine Evolution, ohne Gott, ca. 10-20%. Nur Naturprozesse, keine höhere Instanz. Evolution mit göttlicher Steuerung, ca. 40-50%. Gott nutzt Evolution als Werkzeug. Direkte göttliche Schöpfung, Kreationismus. Ca. 30-40%. Gott erschafft Arten, / den Menschen direkt. Außerirdische als Ursprung der Menschen, ca. 10-15%. Aliens schaffen, / platzieren Menschen auf der Erde. Wichtig, die Zahlen überschneiden sich, weil Menschen oft mehrere Dinge gleichzeitig glauben. Gott hat uns mit Hilfe von Aliens geschaffen, ist kein Witz, sondern eine reale Mischung. Drittens. Der Mensch stammt vom Affen ab. Wer glaubt das? Biologisch ist es genauer zu sagen, Menschen und heutige Affen haben gemeinsame Vorfahren. In Umfragen, vor allem Europa, Nordamerika, Teile Asiens, geben etwa 30-40% der Menschen an, dass der Mensch vom Affen abstammt oder zumindest aus einer Linie mit Affen kommt. Weltweit, mit sehr religiösen Regionen eingerechnet, ist die Zahl wahrscheinlich eher 20-30%, die dieses Bild akzeptieren. Viertens. Menschen als Produkt von Außerirdischen.
Wie viele glauben das? Vorstellungen dieser Art kommen vor in UFO-Alien-Bewegungen, Ancient-Aliens-Theorien, Randbereichen von Esoterik-Esoterik-Pop, manchen Verschwörungsnarrativen. In internationalen Umfragen findet man je nach Fragestellung, ca. 10-15% der Menschen halten es für plausibel, dass Aliens eine Rolle bei der Entstehung des Menschen gespielt haben. Fünfte. Kurzantwort für die Denkwerkstatt. Wie viele glauben an Evolution ohne Gott? In der strengen naturwissenschaftlichen Form etwa 10-20% der Menschheit. Wie viele glauben, der Mensch stammt irgendwie vom Affen ab? Grob 20-30% weltweit. Mehr in säkularen Regionen, weniger in streng religiösen. Wie viele glauben, dass Außerirdische uns geschaffen oder hierher gebracht haben? Je nach Region und Formulierung etwa 10-15%. Damit leben auf derselben Erde Menschen, die sich als Produkt blinder Naturkräfte sehen, Menschen, die sich als gewollte Kinder eines Gottes sehen, Menschen, die sich als Experiment einer fremden Intelligenz verstehen und viele, die gar nicht genau wissen, was sie davon halten sollen. Denkwerkstatt. Wie viele Menschen glauben, dass Zeit nicht wirklich existiert? Vom Blockuniversum bis Mystik. Wer hält Zeit für relativ, illusionär oder nur ein Konstrukt? Frage. Wie viele Menschen glauben, dass all diese Zeitangaben, zum Beispiel 200.000 Jahre Homo sapiens, relativ sind, weil Zeit eigentlich nicht existiert, sondern alles gleichzeitig nebeneinander passiert? Erstens. Wer versteht das physikalisch? Eine kleine Gruppe von Menschen kennt die Physik hinter der Aussage, Zeit ist relativ. Relativitätstheorie, Einstein. Blockuniversum. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft existieren gleichzeitig in einem vierdimensionalen Raum-Zeit-Block. Quantenprozesse, die keine klassische Zeitordnung kennen. Diese Gruppe umfasst PhysikerInnen, KosmologInnen, philosophisch gut informierte Laien, insgesamt vielleicht 0,01-0,1% der Weltbevölkerung. Zweitens. Wer fühlt das mystisch? Ohne Einstein zu kennen, formulieren viele spirituelle und mystische Menschen, aus Gottes Sicht ist alles gleichzeitig. Zeit ist eine Illusion des Geistes. In der Tiefe gibt es nur ein Jetzt. Solche Gedanken finden sich in Vedanta, Buddhismus, Sufismus, christlicher Mystik, New Age-Bewusstseinsbewegungen. Grob geschätzt glauben etwa 20-30% der Menschen an irgendeine Form von Zeit ist nicht das, was sie scheint. Drittens. Wer ist esoterisch-popkulturell bei Zeit ist Illusion? Dazu kommen Gruppen, die über Quantenbücher, YouTube-Videos, Self-Help-Ratgeber, du musst nur ins Jetzt, die Idee aufgenommen haben, Zeit ist nur eine Illusion. Diese Gruppe schätze ich auf etwa 10%. Viertens, die Mehrheit. Zeit ist einfach Zeit. Für die meisten Menschen gilt gestern, heute, morgen. Geburt, Leben, Tod. Also eine lineare, reale Zeitvorstellung. Diese Mehrheit umfasst ungefähr 60-70% der Menschheit. Fünftens, Gesamtbild. Wer glaubt, dass Zeit nicht real ist? Wenn man die Gruppen zusammenrechnet, die physikalisch, mystisch oder esoterisch zu der Überzeugung kommen, dass Zeit keine harte, absolute Größe ist, erhält man ca. 30-40% der Weltbevölkerung. Diese Menschen sind offen für Aussagen wie Zeitlinien können sich falten. Alles ist irgendwo schon da. Vergangenheit und Zukunft sind mehrdeutig. Sechste Kurzantwort für die Denkwerkstatt. Wie viele Menschen glauben, dass Zeit nicht wirklich existiert? Jedenfalls nicht so, wie wir sie lernen. Grob 30-40%. Ein kleiner Teil davon versteht physikalische Modelle. Ein größerer Teil spürt es mystisch oder esoterisch. Und die Mehrheit bleibt bei der Alltagserfahrung. Die Uhr lügt nicht. Auch wenn sie es streng genommen doch tut.
Denkwerkstatt. Wie viele glauben an parallele Zeitlinien? Many Worlds, Multiversum, alternative Realitäten. Wie viel Menschheit denkt so? Frage: Wie viele Menschen glauben, dass Zeitlinien nebeneinander existieren? Also, dass es parallele Realitäten oder Versionen von uns gibt? Erstens, harte Physik, Many Worlds und Co. In der Quantenphysik gibt es Interpretationen wie viele Welteninterpretation, Everett. Jeder Quantenprozess verzweigt die Realität. Multiversum-Szenarien in Kosmologie und Stringtheorie. Diese Modelle kennen vor allem PhysikerInnen, PhilosophInnen der Physik, informierte Sci-Fi-Fans. Größenordnung? Vielleicht 1-2% der Weltbevölkerung, die so etwas bewusst kennen und zumindest teilweise glauben. Zweite, spirituelle / esoterische Parallelen. Ohne Physik sprechen viele Menschen von Zeitlinienwechsel, anderen Versionen meines Lebens, Parallelwelten, Realitätssprünnen. Diese Ideen sind verbreitet in New Age-Szene, Bewusstseinscoaching, Manifestations-Quantenseminaren, Teilen der NTE-Nahtodliteratur. Schätzung: Etwa 5-8% glauben bewusst an parallele Zeitlinien als eigenes Modell. Drittens, vage Zustimmung. Da gibt es mehr als eine Realität. Dazu kommen Menschen, die Filme wie Everything Everywhere, Doctor Strange, Interstellar gesehen haben, den Begriff Multiversum kennen und intuitiv sagen, warum nicht? Das Universum ist groß. Diese Gruppe lässt sich grob auf 15-20% schätzen. Viertens, Gesamt. Wer glaubt an parallele Zeitlinien? Wenn man die physikalisch Informierten, die spirituell Esoterischen und die vage Zustimmenden zusammenzählt, landet man bei ca. 25-30% der Weltbevölkerung. Also etwa ein Viertel bis ein Drittel der Menschheit hält es für möglich oder wahrscheinlich, dass es mehr als eine reale Zeitlinie gibt. Fünfte, Kurzantwort für die Denkwerkstatt.
Wie viele Menschen glauben an parallele Zeitlinien? Grob 25-30%. Für die einen sind es quantenphysikalische viele Welten, für die anderen mystische Parallelrealitäten, für wieder andere einfach ein Gefühl, dass es anders hätte kommen können und dass dieses anders irgendwie real ist. Denkwerkstatt. Wie viele glauben, dass alles aus göttlichem Ursprung besteht? Gott in jedem Atom, von Mystik und Religion bis zur modernen Spiritualität. Frage: Wie viel Prozent aller Menschen glauben, dass in jeder Zelle, jedem Atom, jedem Quark, egal wo, ein göttlicher Ursprung steckt? Erstens, was bedeutet das Gott in allem? Philosophisch gibt es dafür Begriffe. Pantheismus. Gott ist identisch mit dem Universum. Panentheismus. Gott ist in allem, aber größer als alles. Spirituell formuliert, jede Zelle trägt göttliches Licht. Alles besteht aus Bewusstsein. Materie ist geronnener Geist. Zweitens. Menschen, die das explizit glauben. Dazu zählen unter anderem viele HinduistInnen, Atman gleich Brahman. Teile des Buddhismus, alles ist Ausdruck der gleichen wahren Natur. Sufis, KabbalistInnen, christliche MystikerInnen, indigene Traditionen, alles lebt, alles ist heilig. Moderne Non-Dualität, / Advaita, / Bewusstseinslehren. Grobe Schätzung, 12-15% der Weltbevölkerung würden zustimmen, dass jedes Atom eine göttliche Quelle, / Dimension hat. Drittens, Menschen, die an göttliche Energie glauben, ohne das Wort Gott. Weitere große Gruppe. Da ist eine universelle Energie. Das Universum meint es irgendwie mit uns. Alles ist verbunden. Diese Menschen würden vielleicht nicht von Gott sprechen, aber von Quelle, Universum, Lebenskraft, Feld, Bewusstsein. Schätzung: 30-35% der Menschen glauben an eine solche durchgängige, geistige Ursprungskraft. Viertens, klassischer Theismus, Gott außerhalb der Materie. Viele Gläubige sehen es eher so. Gott hat die Welt erschaffen, steht aber über der Schöpfung, nicht in jedem Atom. Diese Sicht ist verbreitet in Teilen von Christentum, Islam, Judentum, konservativen religiösen Ausprägungen generell. Schätzung 30-35%. Fünfte, streng materialistische Sicht. Schließlich gibt es Menschen, die sagen, Materie ist Materie und sonst nichts. Bewusstsein entsteht aus Gehirnprozessen, nicht aus göttlichen Funken. Schätzung 15-18% der Menschheit, vor allem in säkularisierten Regionen und Teilen der Wissenschaftskultur. Sechste Gesamtzahl. Wer glaubt an göttlichen Ursprung in allem? Wenn man die expliziten Gott in allem Menschen, Pantheismus/Panentheismus und die universelle Energie / Quelle Menschen zusammenzählt, kommt man auf ca. 45-50% der Menschheit. Also etwa die Hälfte der Menschen lebt mit der inneren Grundannahme, alles was existiert, hat eine geistige oder göttliche Quelle, auch die kleinsten Teilchen. Siebte Kurzantwort für die Denkwerkstatt. Wie viele Menschen glauben, dass in jeder Zelle, jedem Atom, jedem Quark ein göttlicher Ursprung steckt? Direkt so formuliert, etwa 12 bis 15%. Mystik, Pantheismus, Panentheismus. Wenn man all jene mitzählt, die an eine universelle geistige Quelle glauben, kommt man auf etwa 45 bis 50%. Die halbe Menschheit spürt, wenn man ein Atom weit genug zerlegt, bleibt etwas übrig, das sich mit Physik allein nicht beschreiben lässt.